die muslimische Frage gegen Luther wäre, wie kann ich einen ungnädigen Gott kriegen? Also seine Gnade ist mir fast schon zu viel. Dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dazu hat er sich der Gott im Koran selbst verpflichtet. Ich bin in Gnade mit euch, egal wo ihr seid. Aber zugleich stelle ich die Frage, was kann ich alles anstellen, das wäre also meine schelmige Frage, damit ich diese Gnade loswerde.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Gnade, Glaube, Freiheit aus islamischer Perspektive. Im Gespräch mit dem Religionsphilosophen und Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. 1999, also vor genau 25 Jahren, wurde in Augsburg ein Text verabschiedet, der es theologisch in sich hatte. In der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre dokumentierten der Vatikan und der Lutherische Weltbund, dass lutherische und katholische Kirche in einer der Streitfragen der Reformation inzwischen ein gemeinsames Verständnis erreichen konnten. Ein Verständnis, das die konfessionellen Eigenheiten im Detail bestehen lässt, aber die Lehrverurteilungen aus früheren Jahrhunderten nicht mehr auf das aktuell von den anderen Kirchen Geglaubte bezog. Ein Meilenstein der Ökumene, dem sich in den Folgejahren weitere christliche Konfessionen angeschlossen haben, zum Beispiel die anglikanische Kirche. Doch was meint überhaupt Rechtfertigung? Wozu bedarf es einer Sündenvergebung für die Menschen durch Gott aus Gnade? Wir betrachten dieses Thema heute mal nicht aus einer christlich-ökumenischen Perspektive, sondern aus einer interreligiösen. Denn oft versteht man das eigene ja gerade durch den Dialog und im Vergleich mit anderen Glaubensvorstellungen und Traditionen besser. Bei mir zu Gast ist heute Professor Dr. Ahmad Milad Karimi. Er lehrt islamische Theologie, Philosophie und Mystik an der Uni in Münster. Zuletzt hat er mit Anselm Grün das Buch Frieden stiften, Frieden sein veröffentlicht. Und auch eine ganze Koranübersetzung aus seiner Feder ist bereits entstanden. Herr Professor Dr. Karimi, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
Ja, vielen Dank. Grüße Sie.
Fangen wir mal ganz grundlegend an. Wenn wir nicht gerade von Begnadigung von Straftätern sprechen oder von begnadeten Künstlerinnen oder so, dann ist dieser Begriff Gnade ziemlich aus unserer Alltagssprache verschwunden. Gnade ist und bleibt aber eine der wichtigsten theologischen Vokabeln des Christentums. Wie lässt sich das, was im Deutschen mit Gnade bezeichnet wird, im Griechischen mit Charis und im Lateinischen mit Gratia, denn in die Sprache des Koran, also ins Arabische, übersetzen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Und wie Sie sich vorstellen können, es gibt sicherlich kein Pendant, genau. Es gibt eine Vielfalt an Termini, die in Frage kommen. Aber meines Erachtens ist am treffendsten zu sagen, das arabische Wort Fadl. Fadl ist so viel wie Gnadengabe. Also etwas, was von Gott her fließt. Aber man könnte genauso Gnade als eine Form der Barmherzigkeit verstehen und als Rahma begreifen, also etwas, was uneinholbar von Gott her auf die Menschen fließt oder auf die Menschen zukommt.
Das sind also die Vokabeln, und gibt es dieses Konzept der Gnade auch in der islamischen Theologie?
Durchaus gibt es diese, also von allen im Grunde genommen bedeutenden theologischen Schulen ist die Frage ja heiß diskutiert, gibt es überhaupt Gnade? Und wenn es Gnade gibt, wie es sowohl die koranische Offenbarung ja oft genug andeutet, aber auch die prophetische Tradition ist auch darauf oft hingewiesen hat, wie kann man das theologisch dann begreifen? Denn interessanterweise geht es ja darum, ob es eine göttliche Instanz gibt, die, sagen wir, Verfehlungen oder Schuld oder Sünde, darüber werden wir noch etwas genauer sprechen, auch vergibt. Aber diese Vergebende mit Gnade, die das menschliche Handeln und menschliches Leben durchdrungene, ist ja kaum mit seiner Gerechtigkeit vereinbar. Also wie kriegen wir einen gerechten Gott zu einem gnädigen Gott? Und zu dieser Frage ist natürlich sehr ambivalent und sehr kontrovers diskutiert worden.
Das klingt sehr vertraut, wenn Sie das so sagen. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viele Parallelen zwischen Christentum und Islam. In der christlichen Theologie gibt es seit der Spätantike und seit Augustinus das Konzept der Erbsünde. Mal ganz vereinfacht gesagt, bedarf demnach jeder Mensch der Vergebung oder der Erlösung Gottes und das bereits im Vorfeld einer individuellen Schuld oder Sünde. Einfach weil diese Erbsünde zum Menschen dazugehört. In der neueren christlichen Theologie wird Erbsünde dann teilweise als strukturelle Sünde beschrieben, also als so eine Art unpersönliche Verantwortung, weil man vielleicht in ein bestimmtes System hineingeboren wurde, was Ungerechtigkeiten schafft, für das man persönlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, aber vielleicht ja durchaus davon profitiert. Wie ist es um diese vorpersönliche Schuld und Sünde in der islamischen Welt bestellt? Wie bewerten Musliminnen und Muslime diese Begriffe und diese Konzepte von Schuld und Sünde?
Also zunächst haben die muslimischen Theologinnen und Theologen seit Jahrhunderten dagegen rebelliert, also gegen auch diese christliche Auffassung, dass es überhaupt eine Erbsünde gäbe. Das ist ja einer der heißesten Themen im interreligiösen Dialog. Und es ist sehr erfreulich zu sehen, dass die christliche Theologie nun auch indirekt in gewisser Weise sich von dieser vor allem durch Augustinus geprägten Idee von Erbsünde trennen. Und die neueren Ideen, aber sowohl katholisch als auch evangelisch, soweit ich sie auch durchblicken kann, gehen ja in die Richtung, wie Sie sagen, dass man jetzt nicht von einem Erbsünde ausgeht. Hallo, allein schon terminologisch ist das sehr schwierig, dass wir als Kinder Adams und Evas in dieser Schuld sozusagen stecken, sondern dass es in einer anderen Weite das Ganze diskutiert wird. Und wenn das Thema ist, so denke ich, wenn auch darüber jetzt weniger islamisch-theologisch klassisch reflektiert wurde, so sehe ich das für eine moderne islamische Theologie sehr sinnvoll. Denn es ist durchaus denkbar und verstehbar, dass wir uns ständig in gewisser Weise in Schuld verstrickt sehen. Was wir essen, was wir trinken, wie wir uns schmücken, wie wir uns kleiden, sind Formen der Schuldverstrickung. Oder dass wir hinsehen, es gibt Terror, es gibt Kriege, es gibt Ungerechtigkeit. Was machen wir schon? Wir kennen nur die Zahlen. Und dann geht das Leben genauso weiter und benutzen weiterhin Haargel und gehen bei Starbucks Kaffee trinken. Aber sind sehr traurig, nicht? Und sind benommen und diskutieren sehr heftig. Dann während wir unser Starbucks-Getränk trinken über die Ungerechtigkeiten der Welt. Und ich glaube, das ist etwas, was religiös sehr sensibel betrachtet wurde und auch in diesem Sinne auch heute von allen Theologien wird.
Wenn diese neuere strukturelle Perspektive auf Sünde, ich sag mal, ein bisschen anschlussfähiger ist im Dialog zwischen unseren beiden Religionen, was ist denn das Problem des Islam mit der Erbsünde? Können Sie das nochmal ein bisschen erklären, was da rebelliert in der islamischen Perspektive?
Ja, vielen Dank für die sehr, sehr, sehr bedeutsame Frage, weil ich glaube, das ist sehr zentral. Im islamischen Kontext, klassisch sozusagen koranisch geprägt bis heute, ist die Idee verankert, dass der Mensch im Grunde genommen nicht in Sünde geboren wird, sondern in Heil. Jeder Mensch ist zum Heil bestimmt. Das ist das Versprechen des Korans. Wenn Sie so wollen, der Koran versteht sich genauso wie die anderen heiligen Schriften als eine frohe Kunde, als eine frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft des Korans besteht unter anderem in dieser Idee, dass ein Gott sich offenbart, der den Menschen sagt, du bist gut und du bist angenommen. Im Grunde genommen, du kannst dich in Schuld verstricken, du kannst sündigen, du kannst dein Leben verfehlen, du kannst scheitern, aber du bist nicht zum Scheitern verurteilt. Du bist nicht zur Sünde determiniert. Es gibt in Menschen, so die koranische Idee, Koran 30:30, in Mensch ist etwas, wie soll ich sagen, eine Gotthinwendung hineingeboren, hineingegeben, hineingepflanzt. Man könnte vielleicht, wenn man es witzig haben will, als eine Art Gott-Gen sprechen, also etwas, was wir alle haben, eine Hinwendung zum Heil. Wer aber dennoch kein, würde ich sagen, heilsames Leben führt, ein gescheitertes Leben führt, sich nur noch in Verfehlungen und Schuld verstrickt, der hat keinen Zugang zu diesem inneren Bestimmung. Insofern ist von Anfang an, wie gesagt, islamisch-theologisch nicht verstanden worden, warum man so ein düsteres, ein dunkles, ein trauriges Bild vom Menschen hat, der in Sünde geboren wird und der Gnade also bedürftig ist, sondern der Mensch ist islamisch betrachtet von vornherein als ein Geschöpf Gottes zum Guten, zum Heil bestimmt. Aber, und das ist da, wo wir wieder Anschlussfähigkeit entdecken können, aber jeder Mensch ist Gott bedürftig, auch in seinem Leben, auch in seinem Heilsweg. So das ist, um, damit es keine Missverständnisse gibt, ich weiß, wie hellhörig auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, nämlich es gibt keinen Heilautomatismus. Das ist damit nicht gesagt, dass jeder Mensch, der geboren wird, auch dann Heil finden wird, und zwar automatisch, weil er zum Heil bestimmt ist, sondern also so leicht können wir unser Leben nicht kalkulieren, aber wir wissen, dass wir zum Guten hin da sind.
Bleiben wir doch mal bei der Gnade Gottes, der wir bedürfen. Die Frage, die Martin Luther zeitlebens beschäftigte, also den wichtigsten christlichen Reformatoren im 16. Jahrhundert, war ja die, wie ich einen gnädigen Gott bekomme. Zwischen katholischen und protestantischen Theologen war in den darauffolgenden Jahrhunderten besonders das Verhältnis von Gnade und Freiheit umstritten. Also man könnte auch fragen, was vermag der Mensch mit Blick auf seine eigene Erlösung zu tun? Kann er da überhaupt was tun? Wie blicken Sie als Muslim auf diese Frage und auf diese Debatten?
Im Grunde genommen, die muslimische Frage, also gegen Luther wäre, wie kann ich einen ungnädigen Gott kriegen? Also seine Gnade ist mir fast schon zu viel. Versteht? Also dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dazu hat er sich der Gott im Koran selbst verpflichtet. Also er schreibt selbst, ich habe mich zur Barmherzigkeit verpflichtet. Er muss nicht barmherzig sein, aber er hat sein Wort gegeben im Grunde genommen. Das ist sein Bund mit den Menschen. Ich bin barmherzig. Ich bin in Gnade mit euch, egal wo ihr seid. Aber zugleich stelle ich die Frage, was kann ich alles anstellen, das wäre so meine schelmige Frage, damit ich diese Gnade loswerde. Also wie kann ich Gott loswerden und seine Gnade?
Also wäre Ihre Frage also nicht, wie kriege ich einen gnädigen Gott, sondern wie kriege ich einen ungnädigen Gott? Also was muss der Mensch tun, um bei Gott zu verkacken, um es mal ganz platt zu sagen?
Ja genau, dass er uns einfach mal vergisst und ignoriert und mal bestraft so richtig. Endlos. Also, wie kriege ich das hin? Also, wenn er mir aber sagen würde, das kriegst du niemals hin. Denn wenn du auch in der Hölle bist, wenn es überhaupt so etwas wie eine Hölle gibt, wie wir uns gerne infantil vorstellen, auch da bin ich bei dir. Dann frage ich mich, ich werde weiter versuchen, irgendwas zu machen, damit man auch Sie verstehen, also es ist keine satanische Idee, die ich hier vortrage, sondern es geht darum, auch die eigene Tiefe und Tragweite der Gnade zu begreifen. Was bedeutet eigentlich Gottes Anwesenheit in meinem Leben und diese Getragenheit? Und ich finde, da ist deshalb so virulent auch im christlichen Kontext nach Luther geworden, weil es die Frage der Freiheit berührt. Im Grunde genommen, ich kann mich nicht auf Gott so verlassen, dass ich sage, seine Gnade trägt mich im Leben, komme was wolle. Sondern zugleich bin ich auch verantwortlich für all das, was ich tue. Peinlich genau soll er mich am Ende noch prüfen und bestrafen und verurteilen und richten. Und dafür muss ich ja selbst auch die Verantwortung übernehmen dürfen. Also ich will keinen Gott haben, der mir einfach sozusagen per Coupon Gnade gibt und Heil schenkt, sondern ich will vor ihm stehen und mein Leben verantworten dürfen und sagen, schau mal, Verführungen waren groß. Ich hätte viel an mich selber denken können, aber ich habe an meinen Mitmenschen gedacht. Ich habe nicht meine Ziele, meine Träume erfüllen wollen, sondern die Träume meiner Kinder, die Träume meiner Mitmenschen. Hier brauche ich Anerkennung seinerseits, die auch meine Freiheit tragen muss.
Aus Ihrer Perspektive, sind die Christen zu skeptisch Gott gegenüber oder machen sich die Christen einfach an Stellen eine Platte oder Gedanken, wo sie sagen, denk doch nicht so viel darüber nach? Also ist es eine Frage des Vertrauens in Gott?
Ich glaube, christlich, wenn ich etwas kritisch, obwohl ich eine unglaubliche Liebe für das Christentum aller Couleur habe, das habe ich, glaube ich, mehrfach mit Pater Anselm Grün bezeugt, aber dennoch auch aus der Liebe muss Kritik wachsen, formulieren darf, ist, hat das Ganze meines Erachtens mit der Christologie etwas zu tun. Denn das Bild Gottes und das Fundament des christlichen Glaubens ist natürlich mit diesem Akt geprägt. Da ist ein Jesus, ich will ihn gar nicht genauer bestimmen, was er war nun, und er wird gekreuzigt. Und ich als Christenmensch, solange ich lebe, trage dieses sein Symbol des Kreuzes um meinen Hals, in meinem Herzen, in meiner Liebe, in meinen Kirchen und so weiter. Das heißt, von Anfang an ist dieses unendlich trauriges Bild, wie soll man das sonst bestimmen, das prägen. Und natürlich wissen wir auch theologisch, das ist nicht das letzte Wort. Karfreitag ist nicht ewig. Es wird eine Auferstehung kommen. Es wird alles erlöst. und er ist wieder da und er trägt unsere Sünden und er ist für uns gestorben und er ist für uns verwundet worden, um uns zu erlösen. Das verstehe ich kognitiv sehr gut. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass es überhaupt diesen Prozess bedarf. Das ist das, was die sozusagen klassische islamische Theologie, und ich will gar nicht von mir reden, auch sich so schwer getan hat, einzusehen, warum der Gnädigste, warum der Barmherzigste, warum die Liebe selbst, nämlich Gott, diese Opfertat seines eigenen Sohnes benötigt, um die Menschen zu erlösen. Und da ist eine andere Theologie entstanden, sozusagen gegen diese christologische Auffassung, um zu behaupten, und das ist rein eine Behauptung, eine andere These daneben, wenn Sie so wollen, es ginge auch anders. Man könnte sich alles auch anders vorstellen, nämlich ohne ein Opfertod. Und es ist nicht von ungefähr, warum der Koran so schweigsam ist, wenn es um die Kreuzigung von Jesus geht. Der Islam scheint ohne Christologie auszukommen. Und der Islam und islamische Theologie hat genügend Probleme. Theologische Probleme, die man nicht los wird, nur weil man daran nicht denkt, sondern aber andere Probleme, die sind anders geartet. Aber da scheint mir so ein Dissens zu sein an eine grundsätzliche religiöse Einstimmung.
Herr Professor Karimi, der Anlass unseres Gesprächs ist ja die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre und auch dieser ja gerne mal ein bisschen missverstandene Begriff der Rechtfertigung. Gerade für lutherische Christinnen und Christen erfolgt die sogenannte Rechtfertigung des Sünders allein durch den Glauben heraus. Sola fide, so lautet die lateinische Formulierung. Wenn der Mensch also überhaupt beim Rechtfertigungshandeln beteiligt ist, dann durch seinen personalen Glaubensakt und den wiederum kriege ich ja auch nur durch die Gnade Gottes. Soweit dieses Konzept. Nun leben wir aber in einer Gesellschaft, in der längst nicht mehr ausgemacht ist, dass Menschen sich als gläubig verstehen, unabhängig welcher Religion oder Konfession. Und das bringt mich zu der Frage, warum einige Menschen glauben können und andere nicht, selbst wenn sie es vielleicht wollen oder sogar den Wunsch danach verspüren. Wie könnte auf dieses theologische Problem eine Perspektive aus der Sicht Ihrer Religion formuliert werden?
Ja, zu Ihrer Freude, wir haben dasselbe Problem, nur in grün.
Da bin ich aber beruhigt.
Und zwar, weil in der Tat der Glaube ist nicht etwas, was aus mir allein wachsen kann, sondern der Glaube ist, wenn man so leicht sagen will, selbst auch eine Gnade, eine Gabe Gottes. Und darin merken wir, dass der Glaube mit der Liebe verwandt ist. Es gibt keine Versicherung für den Glauben, wie es auch für die Liebe keine Versicherung gibt. Ich kann nicht einem Menschen, den ich unendlich liebe, sage, vertrau darauf, morgen werde ich dich genauso lieben. Wie sehr ich es auch will, ich weiß nicht, wie ich morgen aufstehen werde und mein Herz leer ist. So ist mein letztes Gebet, bevor ich einschlafe, jede Nacht. O Herr, tue, dass ich morgen mit derselben Liebe aufstehe für dich. Denn ich verfüge nicht darüber. Glaube ist ein Akt der Unverfügbarkeit. Und dadurch ist das Ganze, finde ich, nicht einfach uns aus den Händen genommen und wir sind sozusagen unfrei im Glauben, sondern das Ganze wird unendlich zerbrechlich und fragil. Und diese Fragilität des Lebens, die ihm mit Glauben an Gott verknüpft ist, macht, finde ich, das Leben so unendlich schön.
Die Gabe, glauben zu können, ist jetzt aber kein Geschenk, was Gott in verschiedenen Dosen auf die Menschen verteilt, richtig?
Genau. Und vor allem, ich weiß, weil es Glaube ist natürlich nicht messbar. Allein schon das ist schwierig, wie groß die Dosen sind, wenn Sie so wollen. Und warum er dann andere nicht mit dem Glauben beschenkt.
Ja, genau.
Insofern, ich weiß auch nicht, ob der Glaube ihm ein Geschenk ist. Also der Glaube lässt sich auch oft spüren als Last, als Schmerz. Weil ich an Gott glaube, habe ich viele Schmerzebenen, die Menschen nicht haben, wenn sie nicht an Gott glauben. Sie werden zum Beispiel mit Leiterfahrungen ganz anders fertig. Sie wissen, es gibt, keine Ahnung, ein Kind kriegt Krebs, das ist Unrecht und das ist schlecht und man ist traurig, sehr, sehr traurig und ja, was soll man machen? Bei mir fängt erst dort mein Leid an, weil ich einfach nicht damit fertig werde, das Ganze immanent noch irgendwie zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Ich habe noch einen Transzendenzbezug. Ich sehe das unschuldige Leid eines Kindes im Angesicht eines unendlich mächtigen und liebenden Gottes. Und plötzlich verstehe ich ihn nicht mehr.
Wie löst das die islamische Theologie auf? Es muss da ja irgendwie auf diese Theodizee-Frage auch irgendwie zumindest Ansätze geben.
Ja, genau. Es gibt viele Tricks, wie man mit dieser Frage klarkommt. Wie gesagt, ich nenne sie Tricks, weil wie soll ich sonst damit klarkommen? Es gibt kein Klarkommen. Es gibt Ideen, die auch mit der christlichen Theologie sehr verwandt sind. Im Grunde genommen, dass wir keinen Zugang haben zu der letzten Weisheit Gottes. Wir wissen nicht, was da wirklich geschieht. Und das hat auch für mich, das ist eine Belehrung im Grunde genommen. Auch damit leben zu können, Glaube als Zumutung, würde ich das genau erfassen heute. Glaube ist immer eine Zumutung, eben etwas zu glauben, etwas anzunehmen, was alles dafür tut, dass man es aber nicht tun sollte. Und da sind wir, glaube ich, in diesem Freiheitskonzept drin. Das Geschenk Gottes ist nicht einfach in einem leeren Gefäß verankert. Die Gnade Gottes ist nicht einfach ein Programmieridee für ein Roboter, dass ich sozusagen aus Eisen kreiere und dann programmiere, Knopf drücke, dann läuft dann mein Roboter, sondern ich bin ein Mensch und ich habe selbst Gefühle, ich habe selbst Haltungen, Erfahrungen, Kontexte. Das heißt, die Gnade Gottes schreibt sich in meine innere Landschaft und wird immer anders auch wahrgenommen, empfunden und mit Leben gefüllt. Daher habe ich genauso viel, glaube ich, Anteil an dieser Gnade wie der Ewige.
Im christlichen Glaubensbekenntnis, da folgt auf den Satz, aufgefahren in den Himmel, die Sequenz, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Welche endzeitliche Vorstellung haben eigentlich Muslime und Muslime? Gibt es im Islam auch sowas wie ein Weltgericht oder ein jüngstes Gericht, in der es ja auch um Vergebung von Sünde geht? Und wenn ja, wie wird da geurteilt? Nach welchen Maßstäben? Und wer urteilt da?
Ja, genau. Es gibt da auch unterschiedliche theologische Positionen, aber all diese Ideen sind auch genauso islamisch, wenn Sie so wollen. Also jede Debatte, die Sie christlich gefühlt haben, finden Sie auch im islamischen Kontext. Vor allem geht es darum, dass grundsätzlich der Glaube an einem jüngsten Gericht sehr zentral ist im islamischen Kontext. Gott als der alleinige Richter über das Gute und das Böse. Und zwar alles, was wir getan haben, eines Stäubchens gleich, heißt das im Koran, mehrfach wird bedacht von einem Gott, der unbestechlich ist und über alles Bescheid weiß. Also nichts entgeht diesem totalitären Blick. Ich kann mich in keinem Keller verstecken. Er ist da und er ist immer mit mir da und ist alles klar. Aber seine Gerichtbarkeit ist etwas, was für mich unverfügbar bleibt. Es gibt eine theologische Schule, die genau da die Probleme formuliert, zu sagen, entweder ist er gerecht, so wie ich seine Gerechtigkeit begreife, oder ich kann auch da ein X schreiben, dann weiß ich auch nicht, was er da tut. Und die andere theologische Schule, die sich eher durchgesetzt hat, besteht darauf zu sagen, auch da, wir können ahnen, was Gerechtigkeit bedeutet, aber wir können es nicht ermessen, wie sein Urteil gebildet wird, was er alles da hineinbringt, wofür wir keinen Blick haben. Im Grunde genommen seine Gerichtbarkeit ist wiederum ein Moment der Unverfügbarkeit, aber, und da kommt noch eine Fußnote dazu, dass auch die Propheten, also die jeweiligen Propheten, so die klassische Idee für ihre eigene Gemeinde, auch eine Fürsprache sprechen. Sozusagen die Idee ist, und die finde ich unglaublich süß und schön, dass die Christen angeführt sind vom Jesus. Und er steht da und sagt, das ist meine Gemeinde, die sind meinen Weg gefolgt. Und ich stehe da und ich spreche für sie. Also die Propheten auch vor Gott nicht allein sind und die Juden genauso, die mit Mose sozusagen getragen werden, die Muslime von Mohammed. Und die haben sozusagen diese Fürsprache. Sie können sich vorstellen, wie unendlich schwierig das ist, weil man theologisch fragt, was für eine Fürsprache ist jeder, der Christ ist, ist gut, wird nicht differenziert, Individualisierung wird eher pauschalisiert und so weiter. Also die waren schon schlau genug, um alles in Frage zu stellen, aber die Konzepte sind im Raum.
Also die Propheten quasi als so eine Art Anwälte für ihre jeweilige Gemeinde.
Ja, genau. Ja. Ja.
Interessantes Konzept. Ja, wir kommen dann ja auch an so Grundverständnisse oder an das Ende des menschlichen Verstands bei dem ganzen Thema, vergibt Gott irgendwelchen Tätern, die wir als per se böse Menschen sehen, gerade auch mit der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts im Blick und all diesen Fragen, die uns auch global und politisch beschäftigen. Das ist ja wahrscheinlich auch da, kommen wir irgendwann an den Punkt zu sagen, wir wissen es nicht, weil wir einfach nicht Gott sind.
Ja, und es gibt so Leute wie Hegel, die sich dennoch darüber Gedanken machen, wie das eigentlich vonstatten gehen kann. Also wir können einiges, glaube ich, dennoch verstehen. Wir können verstehen, dass es so einfach nicht gehen darf. Es kann nicht sein, dass Hitler um ein Paradebeispiel des Bösen zu nehmen, oder Eichmann, dass sie einfach durchgehen. Dass Gott sagt, ja gut, aber ich vergebe ihm. Denn im islamischen Kontext gibt es eine sehr schöne Idee, die da heißt, Gott kann nur das mit Gnade und mit also verzeihen und vergeben, was ihn betrifft. Also wenn ein Mensch nicht gebetet hat, dann kann er ihm verzeihen. Aber er kann nicht verzeihen, was ein Mensch einem anderen Menschen angetan hat. Wenn ein Nazi meine Tochter vergast hat, dann kann der Ewige nicht kommen und sagen, ich vergebe ihm, denn das geht ihm nichts an. Denn er hat nicht seine Tochter vergast, sondern meine.
Also eine ganz deutliche Unterscheidung zwischen göttlicher Vergebung und zu sagen, aber das, was an menschlichen Verfehlungen passiert, das müsst ihr Menschen untereinander klären, in Anführungszeichen.
Es muss eine ausgleichende Gerechtigkeit her. Mhm. Und die ist für mich einfach nicht einsehbar. Wie kriege ich einen Menschen, der als Kind missbraucht ist, wieder hergestellt? Und zwar so, dass alles wieder gut ist. Die einzige Sache ist, dass das Ganze im Grunde genommen revidiert wird in einem göttlichen Akt. Also vergessen wird, unendlich ausgelöscht wird. Der Schmerz ist irgendwie hinweg. Auf all das habe ich keinen Zugriff. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wie dieses Programm Gott im Grunde genommen, dieses Superprogramm, es hinkriegt zu entschulden. Aber ich vertraue darauf. Und das ist das, was Muslime glauben. Im Grunde genommen, sie glauben nicht daran, dass es noch Seelen geben wird, die ewig in Verdammnis ruhen im Angesicht Gottes, sondern ich hoffe darauf, dass jedes Unrecht wieder eingerückt wird. Und das ist ein Versprechen. Wie er das macht, dazu gibt es kein Verständnis, also zumindest jetzt nicht.
Ich würde gerne ganz kurz nochmal das Thema religiöse Praxis in den Blick nehmen. Das Christentum kennt Sakramente wie die Taufe, Buße oder Eucharistie. Das sind Sakramente, die ja auch auf die menschliche Erfahrung reagieren, schuldig geworden zu sein oder jemandem oder Gott was schuldig geblieben zu sein. Und die sollen immer wieder aufs Neue die Heilszusage Gottes, von der wir jetzt gelernt haben, dass sie ja in beiden Religionen sehr, sehr zentral ist, neu vergegenwärtigen. Gibt es vergleichbare religiöse Praktiken und Rituale im Islam? Oder haben einfach diese Themen Schuld und Erlösungsbedürftigkeit nicht diesen Stellenwert wie im Christentum?
Ja, genau. Die haben nicht diesen Stellenwert, dass sie in religiöser Ritualität, in diesen Formen, wie wir es im Christentum als Sakramente und so weiter kennen, auch da Eingang gefunden hat. Aber durchaus gibt es das Gebet oder sagen wir die Pilgerfahrt. Und in Frömmigkeitstradition ist ganz berühmt und ganz klar, dass wenn man die Pilgerfahrt, die Pilgerreise macht, dass man danach so ist, als wäre man neu geboren. Alle Verfehlungen sind vergeben. Ich gehe dort und mache nämlich eine bestimmte Reise. Heutzutage sind die Sachen natürlich auch sehr, sehr verflacht. Ich fliege dahin, wohne in einem Fünf-Sterne-Hotel und so weiter. Also ob das noch Pilgerreise ist, das weiß ich nicht genau. Aber zumindest die klassische Idee war, dass die Reise auch viel länger gedauert hat. Das heißt, ich habe mich insgesamt auch verwandelt. Ich war nicht mehr der gleiche, der dahin gegangen ist, als einer, der wieder zurückgekommen ist. Die Männer zumindest, die rasieren ihre Haare, nicht ihr Haupt. Und das ist auch ein Zeichen sozusagen für eine Neugeburt, dass sich dort etwas verwandelt im Angesicht Gottes. Dafür gibt es Zeremonien, also da schon, aber es ist theologisch nicht so verankert, so strikt verankert, wie man es im christlichen Kontext kennt.
Und in den täglichen Gebeten, diese Gebetszeiten im Islam, gibt es da so Schuldbekenntnisformeln, wie wir das aus dem christlichen Gottesdienst zum Beispiel kennen, beim Schuldbekenntnis, gibt es da was Vergleichbares?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Das ist nur in Bittgebet, was individuell verankert ist. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt fünfmal am Tag bete, nach unserem Gespräch wird das Mittaggebet sein, dann würde ich mein rituelles Gebet verrichten, mein Gebet ist zu Ende, dann bleibe ich weiterhin sitzend und meine Hände mache ich zu einer Schale. Und dann spreche ich persönlich zu meinem Gott und bitte um Vergebung für all das, wo ich meine Verfehlungen eben hatte, zum Beispiel im Gespräch mit Ihnen Dinge behauptet habe, die nicht wahr sind.
Das weiß wirklich nur Gott, das werde ich Ihnen bestimmt nicht sagen, ob Sie noch was falsch gesagt haben. Aber auch da wieder diese Betonung der individuellen Ebene, ne? zwischen mir und dem Göttlichen gegenüber.
Ja, genau. Es gibt keine Geistlichkeit, zumindest im sunnitischen Islam, was sozusagen über 90% der Muslime auch ausmachen dürfte. Das heißt, es gibt keine mittlere Position zwischen mir und meinem Gott, sondern ich bin immer in jedem Augenblick mit allen Fragen direkt mit dem Ewigen verbunden. Also mein WLAN funktioniert direkt.
Wir haben in unserem Gespräch jetzt immer nach der Position des Islams oder der Musliminnen und Muslime gefragt. Das ist super für einen ersten Überblick und für so ein Eintauchen. Und wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie sich darauf eingelassen haben, uns das so basic und so grundlegend zu erklären. Aber natürlich ist auch der Islam sehr vielschichtig, sehr vielfältig. Können Sie uns vielleicht zum Schluss noch mal einen kleinen Überblick oder eine kleine Ahnung, einen Eindruck davon geben, welche Unterschiede es in den verschiedenen muslimischen Traditionen und Rechtsschulen, Sie haben gerade die Sunniten und die Schiiten schon angedeutet, können Sie da noch mal sagen, welche Unterschiede es da vielleicht im Blick auf unsere großen Fragen, die wir heute besprochen haben, gibt, also Glaube, Gnade, Freiheit?
Ja, genau. Also eine unendliche Diversität. Das könnte ich kaum vorstellen, dass es das gibt. Wenn wir total weggehen vom schiitischen Islam, nur bei dem sunnitischen Islam bleiben, dann haben wir unterschiedliche Denkschulen, theologische Denkschulen und unterschiedliche Rechtsschulen. Die sind nicht das Gleiche. Ich habe gar nicht über die Rechtsschulen gesprochen, sondern theologischen Schulen, die unendlich kontrovers sind. Und zwar intern und dann untereinander auch. Bei jeder Frage, die ich jetzt formuliere, ob der Koran geschaffen ist oder nicht geschaffen ist, da sind überhaupt die Wesensattribute Gottes, ist Barmherzigkeit wie zu verwenden, wie frei bin ich, wie verstehe ich Freiheit, gibt es bei der Ascharia eine andere Idee, bei Maturidi eine andere Idee, bei der Mu'tazila eine andere Idee, die immer kontrovers miteinander strugglen. Wenn Sie noch den schiitischen Islam nehmen, was neben dem sunnitischen Islam ja auch bis heute eine lebendige Gemeinde, ja, hat eine eigene Theologie, die im Grunde genommen, wenn es um die Frage nach der Schuld und Sünde geht, sie die besseren Ansprechpartner für das Christentum sind, weil ihr Konfession, ihr Sicht des Islams sehr auch mit Phänomenen verbunden ist, was mit Schuld und Sünde zu tun haben. Wie zum Beispiel, dass der Enkel des Propheten mit seinen Gefährten 72 abgeschlachtet werden bei einer kriegerischen Aktion, unschuldig verdursten. Und dies bildet das Urtrauma dieser Konfession, die bis heute in Zeremonien, dass sie sich selber zum Beispiel schlagen, dass sie auch diese Trauerzeremonien begehen, weil sie auch eben mit Schuld, mit Verstricktheit und mit Sünde verbunden ist, sehr stark verbunden sind. Die haben ihre eigene, auch performativ, eine eigene Form der Verarbeitung von Schuld und Sünde.
Also auch im Islam eine Vielfalt, ein Pluralismus der Sichtweisen. Herr Professor Dr. Harini, ganz herzlichen Dank für diese Perspektiven. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit. Danke.
Wenn ihr nach diesem Podcast jetzt Lust habt, näher in dieses historische Dokument, das der Anlass war für unser Gespräch, einzusteigen, also in die gemeinsame Erklärung der Rechtfertigungslehre, dann findet ihr den Link dazu in unseren Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Dort findet ihr auch alle Infos zu einer Veranstaltung, die ich euch noch fix ans Herz legen möchte. Die Evangelische Akademie Sachsen und die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen laden euch für den kommenden Montag, den 16. September, nach Leipzig ein. Nach dem wöchentlichen Friedensgebet in der Nikolaikirche um 17 Uhr erwartet euch ein Vortrag der in Halle lehrenden Theologin Professor Dr. Regina Radelbeck-Ossmann eben zur gemeinsamen Erklärung und zu den darin verhandelten Fragen zu Gnade, Glaube, Freiheit. Herzliche Einladung auch dazu. Wie immer gilt, danke für eure Kommentare zur heutigen Episode auf Facebook, Instagram oder per E-Mail. Und wenn euch grundsätzlich die Themen gefallen, die wir hier im Podcast besprechen, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Kolleginnen, Bekannte und lasst bitte Sterne für uns regnen im Podcast-Player eurer Wahl, also bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger, Ulrike Irrgang und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.